Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Der Staffelstab. Wer genau aufgepasst hat, ich habe gesagt, es ist das sechste Lebensmuster. Und heute ist aber erst das fünfte Mal, dass wir darüber sprechen. Das liegt daran, dass wir zwei Lebensmuster getauscht haben, weil das hier eigentlich voll Riekes Thema ist und die heute hier eigentlich predigen sollte. Und jetzt liegt sie aber mit einer Bronchitis im Bett und ich habe mir eben erklären lassen, dass das was Schlimmeres ist als eine Grippe. Kann also nicht da sein. So, also predige ich darüber, aber die Reihenfolge haben wir jetzt so gelassen. Okay. Wenn ich überlege, wer in meinem Leben, welche Leute in meinem Leben Leute waren, von denen ich gelernt habe, dann fallen mir natürlich eine Menge ein. Der eine, an den ich zuerst gedacht habe, ist Frank. Als ich ein Teenager war, war er Praktikant in unserer Kirchengemeinde. Und er hat mich damals gebeten, ich kam gerade so in die Jugendgruppe, als jüngster Teilnehmer oder einer der sehr Jungen, er hat mich gebeten, ich solle das vierteljährliche Programm grafisch umsetzen und dann so ausdrucken. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal mein erstes Werk von 1988. Ja, also ich war 15, ne, und der Computer war noch nicht erfunden. Aus heutiger Sicht ist das natürlich jetzt irgendwie mittelgut, sag ich mal. Aber ich weiß noch genau, was es mir damals bedeutet hat, dass Frank mich fragt, ich an seinem Schreibtisch sitzen darf, er mir über die Schulter schaut und meine Arbeit gut fand oder aus heutiger Sicht muss man vielleicht vermuten, wenigstens so getan hat. So. Ich habe diese Zettel, diese Programme tatsächlich immer noch in einem Ordner. Der Vergilbungsprozess setzt schon ein, trotzdem werfe ich die irgendwie nicht weg. Was habe ich von ihm gelernt? Vielleicht habe ich von ihm gelernt, dass man mich brauchen kann. Dass man mir was zutraut und auch dieses, was mit Layout zu tun hat, finde ich heute immer noch faszinierend. Ich habe mich nicht sehr weit weiterentwickelt, aber wenigstens ein bisschen. Okay, oder andere Person. Von meinem Vater habe ich den Hang zu den Bergen irgendwie übernommen. Ab und an sind wir zusammen in die Berge gegangen und diese beinahe Sucht, dass man in die Berge quasi muss, dass sie einen anziehen wie Magneten, habe ich von ihm gelernt. Also eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, ein Leben zu leben, ohne in diesem Leben wenigstens die höchsten Berge der Alpen mal bestiegen zu haben, scheint mir irgendwie fast nicht lebenswert. Gelernt, dass das auch anders sein kann, aber okay, eine kleine Sache, die ich konkret von ihm gelernt habe, ist, wie man geht. Kein Witz, wie man geht. In welchem Takt man geht, wenn man in die Berge geht. Dass es überhaupt einen Takt gibt, einen stetigen, langsamen Takt, wenn man bergauf geht vor allem. Ich weiß, dass euch das langweilt, deswegen vertiefe ich das nicht weiter. Gestern oder vorgestern habe ich mit meinem Vater telefoniert. Er ist auch Pastor, er arbeitet jetzt nicht mehr als Pastor, aber er war Pastor sozusagen. Und ich habe ihn gefragt, wie würdest du dies und das machen? Also, von meinem Vater habe ich gelernt. Natürlich habe ich von Lehrern gelernt, so wie ihr alle, aber die lasse ich heute mal ein bisschen raus, weil die müssen das ja von Berufswegen tun. Mir geht es irgendwie heute grundsätzlich mehr um Leute, die sich sozusagen uns ausgesucht haben oder die wir uns ausgesucht haben. Ich weiß, das trifft auf die Eltern jetzt auch nicht zu. Letzte Woche habe ich mit einem Mann telefoniert, mit dem ich alle paar Monate mal telefonieren, ein Coach. Und ich schildere ihm, was für Herausforderungen mir von beruflicher Seite so vor mir stehen. Und er berät mich und streut Ideen ein und so. Was ich dann daraus mache, ist meine Sache. Aber diese 1,5 Stunden alle paar Monate am Telefon sind für mich lehrreich wie kaum etwas anderes. So, jetzt könnte ich noch viele Leute aufzählen, von denen ich gelernt habe. Sie heißen Roland und Martin und Ruth, das ist meine Mutter. Eva, Helmut, Arthur, Klaus, Volker. Ich habe noch zwei jüngere Brüder, aber von denen habe ich nichts gelernt. Die sollten wenigstens von mir lernen, finde ich. Also wir stehen in einer Kette von Menschen. In dem Clip eben habt ihr sie gesehen, da oben ist nochmal ein Bild davon, von diesem Ausschnitt. In dieser Kette von Generationen, kann man auch sagen. Von Leuten, die an uns weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Also wir erfinden uns nicht selbst. Und das gilt auch für unsere Entwicklung im Glauben, was unser Wachstum als Christen oder auch einfach als Persönlichkeiten, als Charaktere angeht. Meine Frage ist, hast du Leute, wo du sagen würdest, ja, von denen lerne ich? Hast du Leute, von denen du lernst, bewusst? Ich habe das Gefühl, wir scheuen uns da im religiösen Bereich ein bisschen vor, weil es zugegebenermaßen eine Menge unguter Abhängigkeiten gibt. Also wir nennen das dann mal so Meister und Schüler und das klingt schon irgendwie verdächtig. Aber nur weil etwas missbraucht werden kann, sollte man nicht das Lernen von anderen auch in diesem Bereich völlig über Bord werfen. Der Staffelstab ist sozusagen das Prinzip des Weitergebens und das wollen wir damit irgendwie symbolisieren und irgendwie auch so ein bisschen in unsere DNA einpflanzen, dass das etwas Wichtiges ist. Wir lernen sowieso von anderen, da können wir uns gar nicht gegen wehren, das ist ja auch wichtig. Aber für diesen Bereich, Persönlichkeitsentwicklung, im Glauben wachsen, Spiritualität, so, da tun wir das zu selten bewusst. So, das Lebensmuster des Staffelstabs fordert dich heraus, tu das bewusst. Wähle bewusst Menschen aus, von denen du lernen willst, oder wähle bewusst Menschen aus, wo du denkst, denen könnte ich was weitergeben. Kannst du dir ganz praktisch vorstellen, auf jemanden zuzugehen und ihm zu sagen, ja, das musst du ihm vielleicht nicht sagen, vielleicht, das ist eine Persönlichkeit, die dich beeindruckt oder der Glaube, der dich inspiriert oder der dir ein Vorbild ist, auf jeden Fall sagst du das irgendwie ihm auch in netten Worten, aber du fragst ihn, ob er bereit wäre, sich mit dir zu treffen, weil du glaubst, dass du von ihm lernen könntest. Kannst du dir vorstellen, das bei einem Menschen zu tun? Warum nicht? Vielleicht denkst du, ah, das kann man jetzt nur wirklich von jemand verlangen. Okay, wenn er keine Zeit hat, wird er das sagen. Aber könnte es eine Ehre sein, sowas gefragt zu werden? Okay, ich muss mich ja heute entscheiden, worüber ich rede. Will ich darüber reden, wie du von anderen lernen kannst? Das wäre dieser erste Kreis da oben. Ne? Oder will ich eher über das zweite reden, wie Leute von dir lernen können, wie du jemand werden kannst, von dem Leute lernen? Ich habe gedacht, über beides kann ich nicht reden. Ich habe mich für das Zweite entschieden, weil ich glaube, prinzipiell ist es gut, wenn wir Leute werden, die mehr daran denken, an andere denken als an sich selbst. Also wir sollten mehr fragen, was kann ich geben, als fragen, von wem kann ich was kriegen. So, und die Investition in andere Menschen ist sowieso eins der wichtigsten Themen unserer Zeit. Wenn ihr mich fragt, ich bin kein Politiker, aber wenn ihr mich als Laien fragt, was würdest du für das politische Thema halten, das Wichtigste, dann würde ich sagen Bildung. Ich glaube, dass die Zukunft dieses Landes am nachhaltigsten hier beeinflusst werden kann, in der Bildung. Ob wir in 20 Jahren noch dieselben Probleme haben wie heute oder schlimmere, oder ob es unsere Gesellschaft besser funktioniert. Ich glaube, das hängt entscheidend daran, ob die Leute, die heute geboren werden, ob die Chancen haben, sich zu entwickeln. Etwas aus ihrem Leben zu machen, ihr Potenzial zu entfalten. Also Bildung ist das Stichwort. Und ich finde, in der Kirche sollte das genauso ähnlich sein. Sehen wir die nächste Generation? Sind wir bereit, Staffelstäbe weiterzugeben? Okay, also ich verliere ein paar Worte, ein paar grundlegende Worte zum Thema Leiterschaft heute. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Leiterschaft, andere fördern, andere anleiten. Das Schwierige bei dem Thema ist ein bisschen, man müsste eigentlich intensiver darüber reden als eine halbe Stunde hier. Und auf der anderen Seite denken manche von euch jetzt, wow, Leiterschaft. Ich dachte, es geht heute um irgendwas anders. Also irgendwie interessiert mich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht denkst du jetzt, tolle Wurst, ich bin gar kein Leiter. Ich bin in keiner Funktion. Ich bin weder Abteilungsleiter meiner Firma, noch trainiere ich die A-Jugend, noch mache ich hier in der City Church Teenie-Arbeit, noch bin ich irgendwie Erzieher, Ausbilder, Lehrer, irgendwas. Betrifft mich nicht. Du hast mich ein bisschen falsch verstanden, wenn du nur in diese Richtung denkst. Ich rede nicht nur auch, aber nicht nur von Leiterschaft in Funktion, sondern davon, dass jeder, also ich behaupte mal so kühn, jeder etwas zu geben hat und damit im Kleinen oder Größeren ein Leiter ist. Letzte Woche hat mir zum Beispiel jemand erzählt, dass es ihm etwas in den letzten Monaten echt gut gelungen ist. Und zwar im Alltag mit Gott in Kontakt zu sein. Hat er ein bisschen von erzählt. Dass er das oft ist, eigentlich immer, egal was er tut. Und dass er in den Dingen, die so geschehen, es ihm leicht fällt, Gottes Handeln darin zu entdecken, mit Gott im Alltag zu kommunizieren, wenn er unterwegs ist, die Zeit zu nutzen. So, und er hat davon erzählt, wie gut ihm das tut. Und dieser jemand sitzt hier irgendwo, ich weiß, ich habe ihn eben schon gesehen. Ich glaube nicht, dass er eben, als ich gesagt habe, du hast etwas zum Weitergeben, Staffelstab, an diese Sache gedacht hat. Aber das ist etwas, was man weitergeben kann. Ich nehme an, hier sitzen Leute, die sagen würden, das klappt in meinem Leben nicht gut, aber ich wünschte mir, es würde klappen. Wenn ich gute Erfahrungen mit einer Sache mache, dann ist das etwas, was andere inspirieren kann. Sehe ich, dass das für andere hilfreich sein kann, für andere wertvoll sein kann. Oder ich denke an ganz simple Fähigkeiten und Know-how, die du hast. Da oben bedienen Leute das Mischpult und sie haben einen Blick dafür, einen Jugendlichen oder Teenager, ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, immer mal wieder mit reinzunehmen. Vorher stand er da, jetzt steht er, glaube ich, nicht mehr da. Also nach dem Motto, wir können etwas, hast du Lust, es von uns zu lernen? So, also, wenn ich jetzt gleich über Leiterschaft sage, denk nicht immer nur so an große Leiter irgendwie, die Menschen unter sich haben, sondern denk daran, dass du, wenn du etwas hast, was du investieren kannst in andere, Leiter bist. Dass dein Leben einen positiven Einfluss haben kann. Und jetzt mal 10 Sekunden Pause oder 15, überleg mal, ob dir eine Person einfällt, wo du sagen könntest, okay, in die könnte ich investieren. Das könnte Realität sein. Werden. Gibt es eine Person, die du vor Augen hast? Also ich fände nämlich gut, dass du die Person im Kopf behältst, während ich weiterrede. Eine Person. Wir nennen sie mal X. Ja, jetzt nenne ich diese Person X. Und was ist das, was du weitergeben kannst? Vielleicht siehst du bei dir eine Fähigkeit, du hast noch nicht eine konkrete Person vor Augen, an die du das weitergeben könntest, aber du siehst eine Fähigkeit. Was ist der Staffelstab, den du in Händen hältst, sozusagen? Deine Aufgabe oder deine Fähigkeit oder eben deine Erfahrung, deine gute Erfahrung, die du gemacht hast, wie auch immer. So, Staffelstab, das Bild hinkt natürlich ein bisschen, ne? Ein Staffelstab, wenn man den weitergibt, dann ist er weg. So, das ist bei der Leiterschaft nicht immer so. Bei einer Aufgabe schon. Wenn ihr da oben jemanden anlernt und irgendwann sagt, so, jetzt machst du das Mischpult, ich mache jetzt was anderes, dann hast du den Staffelstab abgegeben. Bei Erfahrungen, bei Fähigkeiten, die wir weitergeben, geben wir es weiter und sind es deswegen selbst nicht los. Deswegen hinkt dieses Bild ein bisschen mit dem Staffelstab. Aber ich finde, es macht das Weitergeben einfach gut deutlich. So, jetzt aber Leiterschaft. Wir gehen das systematisch an. Zum einen inspiriert mich ein ganz simples Modell von einem Mensch, der Kenneth Blanchard oder Blanchard, ich glaube, er ist Amerikaner, also eher Blanchard heißt. Und er hat so eine kleine Theorie entwickelt, ziemlich einfach, die Theorie des situativen Führens. Und er beschreibt so 4 Stufen, 4 Leiterschaftsstile, die mit der Situation zu tun haben, kompatibel sein müssen mit der Situation, in der man leitet. Mit der Situation, in der steckt, der geleitet werden soll. So, dieses Modell wird uns gleich ein bisschen durchleiten und gleichzeitig schauen wir uns Jesus an, einen Menschenführer, wie es keinen anderen gegeben hat, vorher und nachher. Und man kann bei ihm diese 4 Arten des Führens wiederentdecken. Natürlich nicht so, als ob Jesus diese 4 Stufen gekannt hätte oder in diesen 4 Stufen gedacht hätte. So ein 4-Stufen-Modell, das gibt nie die tatsächliche Wirklichkeit wieder. Ja? Ein Modell vereinfacht die komplexe Wirklichkeit immer. Aber wenn einem das bewusst ist, dass die Wirklichkeit ein klein bisschen komplexer ist als als einfache Modell, dann hilft einem das einfache Modell in der Wirklichkeit öfter das Richtige zu tun. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Also, 4 Führungsstile, 4 Entwicklungsphasen und vergleichen das immer mit ein bisschen mit Jesus. Die erste Phase beschreibt den direktiven Leiter. Der direktive Leiter. Und das ist die Entwicklungsstufe bei deinem Kandidaten X, wo er der blutige Anfänger ist. Also, du bist Gitarrist, nehmen wir mal an. Ich glaube, Daniel wird zappelig, wenn ich die Gitarre jetzt mitnehme, ne? Also du bist Gitarrist und du kannst das. Oh, da kann man gar nicht weit mit laufen, die ist ange. Also gut, ich lasse hier stehen. Und du siehst jemanden, der musikalisch ist und diese Person hat aber noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt. Ich hatte schon mal eine Gitarre in der Hand. Das heißt, die Grundparameter, die für diese Person gelten, ist niedrige Kompetenz, niedrigste Kompetenz, aber hohes Engagement. Jedenfalls, wenn die Person Gitarre lernen will, dann wird sie ganz zappelig, dass Daniel ihr das jetzt beibringt. Ja? Also niedrige Kompetenz, ich kann zwar nichts, aber ich bin voller Enthusiasmus und Energie. Und in dieser Phase braucht X den direktiven Leiter. Also er braucht jemanden, der ihm sagt, wie das geht, was er machen soll. Das geht so, das machst du so, du nimmst die Gitarre hier, so geht ein G, bababam, ja? Jesus macht das ganz ähnlich. Ich lese den ersten Text vor. Wir gucken immer so in so ein paar Texte von Jesus rein. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem Netz ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Also, Jesus fragt hier gar nicht. Er fordert auf. Ja, du und du kommt mit. Ich will euch was zeigen. Ich bringe euch was bei. Und wenn man jetzt weiterlesen würde beim Markus-Evangelium, dann folgen so ganz viele Szenen, in der die Jünger eigentlich nicht so richtig viel tun, in denen Jesus Dinge tut und die Jünger sind dabei und erleben das mit. Schauen zu, hören, was er lehrt, wie er lehrt vor allem. Sehen, wie er mit Menschen umgeht, erleben, wie er lebt. Und sie sind ziemlich beeindruckt und enthusiastisch und stellen viele dumme Fragen. Niedrige Kompetenz. Manchmal trifft auf diese erste Phase der kleine Satz zu, ich mache es und du schaust zu. Das passt nicht immer, denn ich kann jemanden auch nicht dauernd nur Gitarre vorspielen. Irgendwann muss ich ihm das Ding auch mal in die Hand geben und ihn machen lassen. Aber so grundsätzlich gehört das in die erste Phase. Ich mache das und du schaust zu. In dieser Phase ist Jesus der Chef, der Checker, der Macher, das Vorbild, der Lehrer. Ne? Und es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, ganz klar. Und das ist auch okay so. In deiner Rolle als Leiter, deine Rolle als Leiter in dieser ersten Phase ist, du bist der Lehrer. Der Dirigent, könnte man sagen. Jedenfalls, ja, der Chef auch. Du bist kompetent, der andere kann nichts. Und das gibt dir das Recht, ein bisschen direktiv zu sein. Musst du auch. Wenn ich etwas überhaupt nicht kann, dann hasse ich es, wenn der Lehrer mir sagt, probier doch mal. Das ist fürchterlich. Also nehmen wir mal das Skifahren. Das kann ich jetzt, aber nehmen wir das Skifahren, einen blutigen Anfänger beim Skifahren. Da ist der Satz, probier doch mal. Im Grunde dasselbe wie, leg dich erstmal richtig auf die Fresse und dann reden wir weiter, so. Ich liebe es hingegen, wenn ein Lehrer zu mir sagt, tu das und jetzt das. Und so kommst du in den Ski rein und jetzt den Talski belasten und plötzlich erlebst du, wie das geht. Und er fährt direkt vor dir und du machst ihm alles nach. So. Also ein direktiver Führungsstil gibt Sicherheit. Man lernt schnell. Man wird gerne dirigiert, weil klar ist, er kann es, ich kann es nicht und so kann ich von ihm lernen. So, mal weg vom Skifahren. Kannst du dir vorstellen, dass du Dinge kannst, und du könntest das an Menschen weitergeben, egal was das ist. Also wenn es etwas gibt, wo du gut drin bist und was dich fasziniert, dann wird das nicht alle anderen hier faszinieren, aber auch nicht keinen. Du könntest was weitergeben. So, jemand etwas beibringen in dieser Form macht Spaß. Die direktive Leitung ist wahrscheinlich die simpelste Form, die einfachste Form, auch die, die am meisten Spaß macht. Du wirst manchmal sogar noch bewundert für was du da tust, ne? Wenn jemand das gar nicht kann. So das Klischee des Skilehrers mit der hübschen Anfängerin so. Ja? Klar ist, und du hast relativ schnell Erfolg. Außer jemand ist wirklich überhaupt nicht begabt, aber relativ schnell stellt sich Erfolg. Das macht Spaß. Klar ist, so kannst du nicht jeden Menschen leiten. Und darum ist der zweite Stil, den ich jetzt beschreibe, wahrscheinlich der, der öfter auf unsere Situation passt, in der wir stecken. Vorhin bei Karate Kid, bei diesem Clip, da war das ja am Anfang sehr direktiv. Ne? Zieh die Jacke an, zieh sie wieder aus, zieh sie wieder an, hin und her. Und dann hat man mal durch den Clip den Eindruck, die Beziehung verändert sich. Der Kleine lernt nämlich. Und der Lehrer, der direktive Lehrer, wird zum Mentor. Das ist Stufe 2. Der Mentor oder der Coach. Ich habe jetzt nochmal das Trainerbild da, aber immerhin hat er jetzt die Pfeife nicht mehr im Mund, dachte ich. So, jetzt kann der blutige Anfänger schon etwas. Also, die Kompetenz steigt. Sie ist noch nicht sehr, sehr hoch, aber er kann nicht mehr nur nichts, aber das Engagement, also sein Enthusiasmus, sinkt in der Regel hier fast auf null. Also jedenfalls kommt er in die große Krise. Das ist die Herausforderung von Phase 2. Die Motivation geht meistens flöten. Ja, ein paar Gitarrengriffe kann man bald. Aber dann so zu üben, dass man ein guter Gitarrist wird, das ist ein weiter Weg. Und das wird dem Schüler ziemlich bald mal bewusst. Oder wenn man beim Skifahren gelernt hat, den Berg runterzufahren und sagen wir mal überall runterkommt, dann die meisten Menschen hören dann auf. Sagen, okay, das reicht. Es ist leicht, aus einem Nicht-Skifahrer einen schlechten Skifahrer zu machen, aber aus einem schlechten einen guten zu machen, das braucht Investitionen. Und die wenigsten wollen dann noch Skiunterricht nehmen. Also diese Phase macht nicht so viel Spaß. Sie ist aber die entscheidende Phase. Sie macht nicht viel Spaß, weil der Weg so weit scheint, weil es eben nicht so einfach ist. Und in dieser Phase bist du der Mentor, der Coach, der Motivator. Vor allem das ist deine Aufgabe. Wenn du jetzt immer noch rumdirigierst, dann wäre das fehl am Platz. Jetzt braucht die Person eigentlich vor allem Lob für die kleinen Erfolgserlebnisse, die sie macht. Und du musst irgendwie Gedanken haben, wie kann ich ihr zu Erfolgserlebnissen verhelfen? Diese Person braucht vor allem jetzt jemanden, der an sie glaubt. Auch wenn sie selbst das Gefühl hat, ich bin auch nicht so gut. So, der das, was die Person kann, feiert. Ich habe mal hier ein kleines Bild mitgebracht, wie das aussehen kann mit der Motivation. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Zieh, du Sau, hat er ein Schild da schön an der Seite. Also man kann sich bestimmt doch besser motivieren als so. Aber ihr wisst, um was es geht, Motivation. Gab es das bei Jesus auch, diese Phase 2? Also, ja, nach einiger Zeit gibt es so eine kleine Zäsur, die kann man entdecken. Ich lese das mal vor. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Also das ist das Ziel, was er mit diesen 12 vorhat. Euch werde ich irgendwann aussenden. Und dann werden die Namen mal aufgezählt, das spare ich mir jetzt, ja, die Namen, die ihr alle beruft. So, Jesus sagt diesen 12, ich sehe mehr in euch, als ihr in euch im Moment seht. Ich bringe euch nicht nur ein paar Sachen bei, ich brauche euch. Ihr könnt was. Ich sehe schon, was aus euch werden kann. Bisschen lernen ist nett, aber jetzt entfaltet, was in euch steckt. So. Ganz am Anfang war das mehr so, ich mache was und ihr schaut zu. Und jetzt ist es mehr, ich mache es und du hilfst mir. Ich glaube, dass dies so nicht zur Phase 2 so komplett dazu gehört. Irgendwo zwischen 1 und Phase 2 geht das über. In ich mache was, aber ihr helft mir. Jesus übergibt Verantwortung. Nicht viel, aber ein wenig. Kann man schon kurz drauf sehen, dass er seine Schüler mehr und mehr selber ausprobieren lässt. Er sendet sie dann los und sagt, mach mal dasselbe, was ich mache. Geht los, betet für Menschen, heilt sie, verkündet, was ich verkündige. So, er schickt sie los, probiert mal und dann kommen sie zurück und dann gibt er ihnen Feedback. Freut sich mit ihnen über das, was sie erlebt haben, lobt sie. Also Jesus sorgt dafür, dass sie auch Erfolgserlebnisse machen. Und Feedback geben, so war das. Vor allen Dingen das positive Betonen bei der Person. Und dann kann man auch sagen, und da könntest du noch besser werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Element in dieser zweiten Phase. Phase 2 ist lang. Es ist die Zeit, wo der Gitarrenschüler zum ersten Mal auf der Bühne steht. Oder wo der Skifahrer das erste Mal den Hang runterfährt selber. Und dann geht es aber weiter und weiter und weiter. Phase 2 endet eigentlich da, wo der Skifahrer wirklich zum guten Skifahrer geworden ist, der Gitarrist zum guten Gitarristen. So, und motivieren, herausfordern sind die zwei Dinge, die Hauptwerkzeuge sind, die du hast. Direktiv ist das auch noch ein bisschen. Aber wenn du jetzt nur Befehle erteilst, dann wird die Person zu Recht irgendwann sagen, ey, also du kannst mich mal. Wenn du in dieser Phase aber darauf baust, die Person ist schon weit genug, die wird sich jetzt selber weiterentwickeln, wird das auch nichts werden. Also als Mentor lässt du Freiheit und forderst gleichzeitig heraus, stellst Aufgaben. Wenig motiviert so viel, wie wenn dir jemand sagt, ich glaube, dass du es kannst, probier das aus. Das solltest du deinem Schüler natürlich nur sagen, wenn du einigermaßen sicher bist, dass er es wirklich kann. Also wenn du es nur sagst und dann denkst, meine Güte, ja, jetzt brauchen wir ein Wunder, dass das ein Erfolgserlebnis wird, solltest du das vielleicht nicht tun. Kennt diese Szene auf dem Berg, wo da 5000 Leute sind und die haben Hunger und die Jünger bemerken das und sagen das Jesus, hier, was geben wir denen zu essen? Und er sagt, gebt ihr denen doch was. So, also eine Herausforderung und er weiß schon, das wird ein Erfolgserlebnis. Aber tu dir das doch mal. So. Herausfordern und loben. Ich lese noch ein Zitat von jemandem vor über das Lob einer einer, der eine sehr große Gemeinde aufgebaut hat, eine Kirche, Bill Hybels, und er schreibt übers Leiten. Als Mitarbeiter könnte ich mit einem Vorgesetzten leben, der die Vision nur mit halber Kraft vermittelt, der von Zeit zu Zeit eine weniger gute Entscheidung an einem kritischen Punkt trifft oder dessen Managementfähigkeiten nicht immer sehr wirkungsvoll sind. Wenn dieser Vorgesetzte mich ständig anfeuert, das Beste aus mir herausholt, meine Fortschritte bejubelt, meine Erfolge feiert und mir sagt, dass ich wichtig für das Ganze war, so einem Leiter würde ich bis ins Grab folgen. Das ist die Kraft von Lob, von Feedback, von Motivation. Ich schätze, dass diese zweite Phase, das ist, was meistens trifft, deswegen rede ich über sie ein bisschen länger, was meistens unsere Situation trifft. Selten haben wir einen blutigen Anfänger vor uns, außer er hat uns gefragt, kannst du mir Gitarre beibringen? Aber es ist ja meistens so, dass wir jemanden entdecken, der schon ein bisschen was kann und wir haben das Gefühl, den könnte ich fördern da drin. Ne? Zum Beispiel, mal angenommen, du kennst dich aus mit Filmproduktionen und du hast Zugang zu einem kleinen Filmstudio. Und du siehst diese Schnipselfilme und denkst, ja, nett, aber das könnte man besser machen. Komm mal auf mich zu, ich hätte tatsächlich Lust, das besser zu machen, aber du solltest dann nicht so arg direktiv mit mir umgehen. Außer, du machst mir deutlich in den ersten paar Sätzen, du bist wirklich ein Crack. Und sonst musst du wahrscheinlich irgendwie versuchen, mir zu sagen, dass das schon ganz gut ist und dass du mir helfen kannst. Ne? Das ist nicht nur direktiv. Okay, Phase 3. Das habe ich mal Freund genannt, obwohl Freund natürlich ein bisschen ein weites Wort ist. Ne? Aber ich glaube, es passt trotzdem für diese Phase. Hohe Kompetenz. Die Person kann mittlerweile viel und das Engagement schwankt aber noch. Irgendwann zwischen Phase 2 und 3 dreht sich die Aufgabenverteilung. Nicht mehr ich mache es und du hilfst mir, sondern du machst es. Und ich helfe dir. Ich glaube, das ist in Phase 2 auch schon der Fall, aber dann in Phase 3 vor allem. Du machst es und ich helfe dir aber dabei. X kann jetzt, was er können soll. Er ist der gute Gitarrist, er ist der gute Skifahrer geworden. Du hast ihm eigentlich alles beigebracht, was du kannst, fast alles. Deine Rolle ist nur noch die, ihn zu unterstützen. Er braucht dich noch. Deine Aufgabe ist nicht mehr zu sagen, jetzt mach mal das, fahr mal da runter, spiel mal so. Er macht die Sache selber, aber er braucht dich noch als Freund, der ihn unterstützt. So, das ist ungefähr die Rolle, die dieser Coach, den ich diese Woche angerufen hat, mir gegenüber hat. Ne? Ich mache die Sache, ich verantworte sie auch selber, aber er unterstützt mich. So. Das wäre, glaube ich, auch die Rolle, die ein geistlicher Leiter hat. Also jemand, von dem du lernen möchtest, in Glaubensdingen vorwärts zu kommen. Diese Sache, die ich da eben angesprochen hatte mit im Alltag mit Gott in Kontakt stehen oder so und du lernst das von jemandem. Ich glaube, das ist am ehesten diese Freundrolle. Du könntest sowas sein für eine Person wie ein väterlicher Freund. Es ist ganz schlecht, wenn du in sein Leben rein dirigierst oder rein pfuschst. Und das ist sein Leben, was er da lebt. Aber ihn darin begleiten, wenn er das zulässt, kann sehr hilfreich sein. Jesus sagt relativ am Ende seiner Lebenszeit zu seinen Jüngern, ich glaube, das ist der letzte Abend, den sie zusammen verbringen, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Ich habe euch alles beigebracht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Es steht kurz vor Phase 4 hier. Und er sagt, ich nenne euch Freunde. Jesus hat seine Jungs 3 Jahre lang gefördert, mit ihnen gelebt. Er wurde vom Chef zum Mentor zum Freund. Jetzt ist Jesus nicht ein Mensch, sondern Sohn Gottes, deswegen bleibt er Chef und Mentor. Aber ich glaube, bei uns Menschen sollte das in der Leiterschaft tatsächlich so aussehen, dass wir diese Rollen irgendwann auch wieder abgeben. Weil die Person ist, dass X, das Ziel ist, dass die Person X mündig wird, selbstständig. Und das Ziel ist nicht, dass sie uns immer noch braucht in 30 Jahren. Das Ziel ist nicht die Abhängigkeit. Okay, vielleicht empfindest du immer noch, ach, ich bin kein Leiter. Ich weiß gar nicht, von was er redet, aber ich habe eigentlich keine konkrete Situation vor Augen, wo ich das sein könnte. Ich weiß nicht, was ich jemandem beibringen könnte. Nochmal ein Beispiel deswegen von mir. Nichts kann so prägend und wertvoll, oder wenig kann so prägend und wertvoll für einen Menschen, ein Teenager sein, als dass du jemandem erlaubst, in sein Leben reinzuschauen. Also mal angenommen, du hast nicht mehr zu bieten als eine kleine, schnuckelige, aber gesunde Familie und ein Reihenhaus, was ja nicht wenig ist. Was meinst du, was es einem Teenager bedeuten kann, wenn der das nicht hat, also ich meine nicht das Reihenhaus, sondern die gesunde Familie, wenn du ihn mit reinnimmst in deine Familie, vorausgesetzt, er möchte das, kann man nicht irgendwie so konstruieren, aber das gibt es. Also, wo er reingucken darf, wo er oft bei euch ist, wo er die Hausaufgaben bei euch macht, erlebt, wie ihr miteinander umgeht, deinen Kindern Geschichten erzählt, mit dir zusammen Riesenkürbisse pflanzt oder irgend sowas. Und einfach mitleben darf. Und Erwachsene hat, und da sind die besten Ansprechpartner leider nicht immer die Eltern. Erwachsene hat, denen er alles erzählen und denen er alles fragen kann. So. Was das eine Investition in das Leben eines Jugendlichen sein kann. Genau das hat Jesus eigentlich gemacht. Von solchen Dingen rede ich. Das würde ich Leiterschaft nennen. Er hat sein Leben geteilt mit diesen Leuten. Er kannte diese vier Stufen nicht, aber er hat sein Leben geteilt. Und dann läuft das in diesen vier Stufen ungefähr. Und wenn das eine Auswirkung dieser Predigt wäre, dass irgendeine Person in Zukunft irgendwie so jemand hat, der in sein Leben investiert, dann wäre das eine tolle Auswirkung dieser Predigt. Vierte Phase, die kürzeste, denn sie beschreibt eigentlich nur noch den Abschluss. Matthäus 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also klar, um was es geht bei der vierten Phase, das Delegieren, das Abgeben. Jetzt haben wir beides, hohe Kompetenz, hohes Engagement. Und das ist der Moment, wo der Staffelstab abgegeben wird. Und zu dieser Phase kann man gar nicht viel sagen, außer, dass wir sie nicht oft erreichen. Manchmal wollen Leiter sie gar nicht erreichen, so ganz ehrlich. Sie wollen den Staffelstab eigentlich gar nicht loswerden. Sie wollen lieber selber weiterrennen. Leute fördern ist ja eine Sache, aber sich selbst überflüssig machen ist eine ganz andere Sache. Jesus hat das vorgemacht. Und für die Kirche wäre das genial, wenn sie aus Menschen bestünde, wenn das in unserer DNA verankert wäre, irgendwann wirst du es machen. Und dann machst du es und ich schau dir zu. Du machst es, ich schau dir zu. Wenn das in unserer DNA wäre, dass wir sagen könnten, die größte Genugtuung wäre für mich, die Person macht es in Zukunft besser als ich. So, mal kurz an alle Leiter der City Church gesprochen, die hier sitzen. Wirst du ich mache mal eine hohe Zahl, 5 Jahren, kannst auch 3 Jahre sagen, immer noch das machen, was du jetzt machst. Das wäre schade. Ich weiß, es gibt Ausnahmen und manchmal ist das so. Aber es wäre eigentlich besser, du würdest investieren in jemanden, wo du weißt, der macht das in 3 Jahren an meiner Stelle. Und ich habe Raum, mich weiterzuentwickeln. Ich werde auch nicht ewig das machen. Ich lerne von jemandem und kann nochmal neue Dinge für mich erreichen. So, neuen Herausforderungen mich stellen. Okay, mehr sage ich zu dieser Phase nicht. Noch 2 Dinge. Die hat aber mit dieser Phase eigentlich nichts mehr zu tun. Na, das eine noch ein bisschen. Der letzte Satz von Jesus, den er da gesagt hat, Matthäus 28, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Als ich das gestern las, trieb es mir plötzlich ein bisschen die Tränen in die Augen in diesem Moment. Und das lag nicht daran, dass im Nebenzimmer meine Tochter Klavier übte. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Typ. Ja, ich bin überhaupt nicht der Tränentyp. Ich habe das auch schnell im Griff. Innerhalb von 5 Sekunden, sagen wir mal. Aber mich hat da für einen Moment geflasht, was für eine Art Leiter Jesus ist. Er gibt dir den Staffelstab und sagt, und sei gewiss, ich werde jeden Tag bei dir sein bis ans Ende der Welt. Und wenn du Leiter bist, egal jetzt ob hier oder beruflich oder sonst wo, und du erlebst irgendwie Sachen, wo du denkst, weißt du was, manchmal wäre er auch gerne nicht Leiter. Dann kann so ein Satz ziemlich schön sein. Sei gewiss, ich bin jeden Tag da, bis ans Ende der Welt. Selbst wenn du dieses Ende der Welt selbst verursachen solltest. Okay, das Letzte, was ich noch sagen will, nochmal kurz zu diesem, dass es auch schlechte Leiterschaft gibt. Bin ich jetzt kaum drauf eingegangen. Ich habe ein Bild dabei, was schlechte Leiterschaft beschreibt. Dieses kleine Tier da ist echt, ja. Ein Lemur oder sowas. Aber es kuschelt sich da an einen Teddybären. Das ist schlechte Leiterschaft. Es gibt Leiter, die sind wirklich groß und beeindruckend, aber du solltest dich ihnen nicht anvertrauen. Sie können dir nämlich nichts geben, auch wenn das so scheint. So. Sie wollen dir auch gar nichts geben. Dieser Bär will nichts geben. In seinem starren Blick liegt nur Eigeninteresse, sozusagen. Das ist eine ganz trügerische Sicherheit, die schlechte Leiter vermitteln. Ne? Es geht letztlich, schlechten Leitern geht es letztlich um sich. Also, sei anders als Leiter. Gute Leiterschaft ist immer Dienst. Wenn du leitest, dann geht es nicht um dich, sondern dann geht es um die, die du leitest. Das sehen viele Leiter anders. Viele leiten unbewusst, um ihre Ziele zu erreichen. Und da brauchen sie noch andere. So, das gehört natürlich auch dazu, mit dem Team Ziele erreichen. Aber in einer guten Leiterschaft geht es immer darum, die Kleinen groß zu machen und nicht selber größer zu werden. Und deswegen schließe ich ab mit einem, mit nochmal was Jesus sagt zu dem letzten Bild. Ist in irgendeiner Hauswand, keine Ahnung, sieht irgendwie nach Italien aus oder so. Das ist in der Mitte Jesus. Und wenn ich jetzt den Text vorlese, dann versteht ihr das Bild. Wo Jesus gute Leiterschaft beschreibt. Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, mit dem Tuch abzutrocknen, denn dass er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihm kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Jetzt lasse ich eine kleine Passage weg. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder aus und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen hat, sollt ihr einander auch die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.